sie mit der Ehe noch warten möchte, ob sie sich hierfür reif fühlt oder gar welchen Partner sie gerne hätte, keine Rede davon. Es geht nicht um den bestimmten Partner, wenn es denn eine Bestimmung gibt, sondern um irgendwen. Die der Mutter wohl allzu bekannte Situation ist keinesfalls so, dass sich die Schar der Verehrer nicht mehr überblicken lässt, sondern es gibt keine. Else ist nicht die berühmte und allseits begehrte Prinzessin, deren selbstvergessene Verehrer den Kopf verlieren, wenn sie eine Prüfung verfehlen. Dementsprechend langwierig wird das Warten, dass die Tochter behütet werde und unter die Haube komme, aber endlich kam von weit her einer. Dieser Bräutigam ist durch eine zurückgelegte weite Reise charakterisiert. Ob die Reise geradlinig, zielgerichtet, von X zur Else oder auf gewundenen Wegen verlief, bleibt offen. Weiterhin wird er durch seinen Namen charakterisiert. Der hieß Hans und hielt um sie an. Dass Hans generell auf Broadshow war, ist damit keineswegs gesagt. Denkbar wäre, dass er, ähnlich wie Else und ihre Familie, auf dem Nullpunkt angelangt ist. Von der Logik des Märchens her könnte es sich um die Fortsetzung der Geschichte von Hans im Glück nach dem materiellen Verlust handeln. Bei einem Hansel, einem, den man ungestraft hänseln kann, oder einem Hanswurst, gibt es keine herausragenden Eigenschaften. Hans scheint gewillt, sein freies, ungezwungenes Junggesellenleben gegen die Ehe zu tauschen. Er machte aber zur Bedingung, dass die kluge Else auch recht gescheit wäre. Offenbar stellt Hans hohe Anforderungen und schließt nicht aus, dass Else klug heißt, ohne es zu sein. Er fordert mit seiner Minimalbedingung, die zugleich ein Ausdruck seines Misstrauens ist, nichts wird als selbstverständlich vorausgesetzt, was normalerweise als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Dem in Elses Namen enthaltenen Versprechen traut er nicht. Nicht, dass sie nicht recht gescheit wäre. Oh, sprach der Vater, die hat Zwirn im Kopf. Sie hat schon etwas im Kopf, das sich sogar konkretisieren lässt, wenn auch niemand verstehen kann, was gemeint ist. Wie als wolle er beweisen, dass seine Tochter keine losen Flausen oder Flusen im Kopf hat, sondern über eine solide Substanz verfügt, die darum umso gründlicher versponnen ist, spricht der Vater vom Zwirn im Kopf. Stimmt mit Else etwas nicht? Niemand fragt nach, aber die Mutter erklärt. Und die Mutter sagte, ach, die sieht den Wind auf der Gasse laufen und hört die Fliegen husten. Hat sie Wahrnehmungsstörungen? Zumindest aber eine außerordentlich geschärfte Wahrnehmung? Dass sie den Wind laufen sehe und die Fliegen husten höre, scheint abfällig gemeint zu sein. Nun ist der Wind als bewegte Luft für das Auge nicht sichtbar, aber eine Vorstellung kann man sich machen. Bemerkenswert wäre es eigentlich nicht, dass Else ein inneres Bild, eine Visualisierung des Windes entwickeln kann, wie auch ein Airblow genanntes Piktogramm darstellt, dass eine Vorstellung des Windes allgemein verfügbar sein und verbreitet werden kann und verstanden wird. Bedenklich wird es jedoch, wenn jemand die Flöhe oder Fliegen husten hört oder gar, nach einer fortbestehenden Redewendung, einen Floh ins Ohr gesetzt bekommen hat und somit gewissen Einflüsterungen unterliegt. Oh und ach, leiten die elterliche Rede ein. Wie ach und weh, man hat Grund zur Klage und äußert sie unverhüllt. Bei diesen außerordentlichen Fähigkeiten kann man froh sein, wenn Else normalen Anforderungen mit Ach und Krach nachkommt. Hans' Bedingung wäre also nicht erfüllt. Er müsste, unverrichteter Dinge, wieder abreisen. Ja, wenn das so ist, dann nicht, sagt er auch sinngemäß. Wörtlich? Ja, sprach der Hans. Wenn sie nicht recht gescheit ist, so nehme ich sie nicht. Hans' Ablehnung der Heirat wird durch das seine Rede einleitende Ja etwas verschleiert, als wiederhole er nur noch einmal die Bedingungen, die er stellt. Da das Märchen jedoch sparsam mit Worten umgeht und keine unnötigen Worte gebraucht, ist hier die Beschreibung einer neuen Situation anzunehmen. Hans hat sein Urteil gefällt, welches, wie man durch den Austausch des Ja durch ein Also sieht, eindeutig ausgefallen ist. Also wenn sie, nun einmal warum auch immer, nicht recht gescheit ist, so will ich sie nicht. Auch wenn man den Satz langsam spricht und bei den Kommas eine Pause macht, wird das Gesagte deutlicher. Gleichwohl wird der desinteressierte Freier aus der Fremde als Gast zum Essen eingeladen und nimmt, vermutlich bevor er weiterreisen will, die Einladung an. Nach dem Essen wechselt die Szene. Es hatte keinen Grund zum Feiern gegeben. Es ist keine Verlobung gefeiert worden. Von einem Wein zum Essen kann nicht ausgegangen werden. Nach dem Essen soll Bier geholt werden. Während der Mahlzeit befand sich der Krug an der Wand. Als sie nun zu Tisch saßen und gegessen hatten, sprach die Mutter: Else, geh in den Keller und hol Bier. Wurde das Bier nicht zum Essen getrunken, sondern als Nachtisch, wird das einen Grund gehabt haben. Man wollte vermutlich wenigstens bis nach dem Essen mit dem Bier warten, den Alkoholgenuss im Laufe des Tages zumindest zeitlich regeln. Dem Ablauf der Geschichte vorgreifend: Der Vater hatte einen Bierdurst, nicht nur einmalig, sondern derart immer, dass Bier und Trinken Synonyme waren. Seiner Stellung im Hause entsprechend sorgten andere für die Befriedigung dieses seines bekannten, regelmäßig wiederkehrenden Bedürfnisses, rechtzeitig bevor es übergroß wurde. Wurde bisher über Else gesprochen, so zeigt sich, wenn Else angesprochen wird, dass dies in Form eines in kleine Schritte differenzierten Befehls geschieht. Die mütterliche Anweisung, die gewiss nicht zum ersten Mal gegeben wurde, enthielt die Informationen nach dem Schema: Wer, wo, wohin, was. Die Frage nach dem Wann erübrigte sich, da das Bierholen, vermutlich hörbar im Ton der Stimme, jetzt gleich geschehen sollte. Das Womit ist als einziger Bestandteil des Befehls nicht explizit ausgeführt. Wir können davon ausgehen, dass Else sich zumindest hierbei gut auskennt und den Krug nehmen wird, der auch die Menge des zu holenden Bieres bestimmt. Da nahm die Else den Krug von der Wand und ging. Ebenfalls ungenannt bleibt, für wen das Getränk bestimmt ist. Trinken alle etwas, ist das Verteilen und Umfüllen aus einem großen Gefäß als Bild in der Szene enthalten. Eher unwahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschließen wäre, dass ein Maßkrug als exklusives Getränk für den Vater geholt werden soll. Mitsamt Krug begab sich Else auf den Abstieg in den Keller und klappte unterwegs brav mit dem Deckel, damit ihr die Zeit ja nicht lang würde. Wenn schon alles schief geht, findet sich hier eine Antwort auf die latente und hilflose Frage, was denn überhaupt klappt. Hier wird wieder eine Beurteilung Elses vorgenommen und wieder wird die ironische Note in der Erklärung von Elses Verhalten, die schon in den elterlichen Äußerungen über Elses Geisteszustand hervortrat, erkennbar. Dass sie mit dem Deckel klappte, liest sich auch wie eine Anspielung auf Zähneklappern vor Angst, wobei das Deckelklappern als Ersatz der Bewältigung und Abwehr der Angst dienen mag. Insofern wäre das Verhalten in gewisser Weise tapfer zu nennen. Das englische brave hat diese Bedeutung. Wir können auch den spielerischen Ausdruck durch das manifeste Verhalten dessen, was Elses Gemüt beschäftigt, annehmen. In der Sprache der Informatik heißt das, dass der Deckel einen binären Code darstellt mit den Zuständen Ja und Nein, offen oder geschlossen. Else hat das Nein in Hans' Aussage offenbar überhört oder als Ja verstanden. Heiraten oder nicht heiraten und damit verbundene mögliche gravierende Veränderungen ihres Lebens, der nahen Zukunft, sind derart spannende und bange Fragen, dass keine Langeweile aufkommen konnte. Else, als Frau im heiratsfähigen Alter, hatte beim Abstieg in den Keller Angst, die schnell als unbegründet und irrational bezeichnet ist, während heutzutage, in einem vermutlich anderen Zusammenhang, die Angst vor dem Abstieg weit verbreitet ist. Wer sozial degradiert wird, steht wieder ganz unten. Als symbolischer Ort steht der Keller für das Unbewusste.